Also Human Design ist gar nicht so sehr zu mir gekommen als Trend. Selbst, ne, das, wenn man sich umschaut, dann ist es doch irgendwo ein Stück weit Trend. Für mich war das eher so viel mehr eine Antwort auf eine Lücke, die ich in den verschiedenen Organisationen, in denen ich war, gespürt habe auch, ne? Wir arbeiten ja ganz oft an Prozessen. Wir arbeiten ganz oft an irgendwelchen Rollen, Strukturen. Aber die eigentliche Transformation entsteht ja nicht, ich sag mal, im Organigramm, ne? Sondern im Menschen ja selbst. Und ich hatte selber ja auch Führungskräfte vor mir, die alles wussten, alles konnten, aber sich selbst nicht fühlten und selbst gar nicht kannten, nur im Prinzip das Außen widerspiegelten. Und viele führen eben nur im Kopf, aber nicht im Körper. Und sie wissen, was man tun sollte, aber nicht, ob es für sie selber stimmig ist.
Ja, hallo, hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitash und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin Barbara Vitash und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, hallo. Und heute habe ich eine Frau zu Gast, die Führung aus einer unglaublich klaren, modernen und gleichzeitig zutiefst menschlichen Perspektive betrachtet. Dr. Susanne Zapke. Susanne, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast und mit mir in diesem Online-Studio dich austauschst über ein ganz besonderes Thema.
Ja, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, mit dir zusammen.
Ja, sehr schön. Wir haben ja eine gemeinsame Herkunft aus Nordrhein-Westfalen, was uns gleich in der Vorbesprechung sehr verbunden hat. Und liebe Susanne, du bist Organisationsentwicklerin, systemische Beraterin, da haben wir auch was Gemeinsames, Leadership Coach genauso. Und du verbindest etwas, was viele im Business noch gar nicht kennen oder sogar unterschätzen. Human Design als kraftvollen Kompass für Führung zu sehen. Und du nutzt Human Design nicht als Schablone oder als Etikett, sondern als Reflexions- und auch als Entwicklungsinstrument, das Menschen hilft und weiterhilft, ihre inneren Muster, ihre Stärken und Entscheidungswege besser zu verstehen. Das haben wir beide jetzt gerade auch nochmal reflektiert im Sinne von Menschen, die wir kennen, die uns berühren, die uns mit uns durch den Weg gehen, wie unterschiedlich das sein kann. Und genau dadurch öffnest du Türen, an denen klassische Personalentwicklung oft vorbeigeht. Du gibst dadurch mehr Selbstkenntnis, eine klarere Kommunikation, ein bewussteres Zusammenspiel im Team und ein Führungsstil, der wirklich dann auch zur eigenen Persönlichkeit passt. Und wir haben uns vorher überlegt, wie könnte denn der Titel für unsere Episode sein? Und wir bieten euch an, der Blick hinter die Maske, so entwickelst du deine eigene Führungshandschrift. Also mit einem systemischen Blick, deinem strategischen Verstand und deiner feinfühligen Art begleitest du Führungskräfte und Organisationen durch Transformation und nicht nur auf dem Papier, sondern du zeigst, wie das im Alltag gelebt werden kann. Also ich freue mich riesig, mit dir heute über dieses Thema zu sprechen, was zu mir vor circa 3 Jahren gekommen ist. Aber nicht im Sinne Führung, sondern im Sinne Selbsterfahrung. Du zeigst uns, wie Human Design Führung leichter, authentischer und wirksamer machen kann und welche Erfahrungen du aus deiner Praxis mitbringst. Und jetzt habe ich nicht alles von dir gesagt, aber Susanne, was sollten unsere Hörerinnen und Hörer denn noch von dir wissen?
Ja, also danke dir erstmal für diese wirklich treffenden Vorstellungen.
Gerne.
Genau, vielleicht darf ich noch einfach so ein bisschen ergänzen, wie ich Leadership sehe. Das ist ja ein ganz spannendes und für mich auch ein alltägliches Thema. Ich sehe das gar nicht mehr so sehr als Führungsaufgabe, also das Thema Leadership, sondern ein Stück weit als Bewusstseinsentwicklung, kann man vielleicht so auch beschreiben. Ja, Menschen in Führung brauchen ja nicht, ich sag mal, noch ein weiteres Modell oder noch eine weitere Methode. Es gibt ja so viel auf dem Markt und auch mit keinem weiteren Framework oder sonstiges. Sie brauchen ja vielmehr diese innere Klarheit, mehr Bewusstsein. Ne? Das ist ja auch das Thema. Und das bedeutet, sich selbst zu erkennen, zu wissen, wie man tickt, wie man reagiert, was einem Energie selber schenkt oder auch nimmt. Darüber haben wir auch eingangs ein bisschen gesprochen. Mhm. Und genau das ist ja mein Herzensthema. Ne? Human Design hilft mir zum Beispiel, also mir persönlich, auch blinde Flecken sichtbar zu machen.
Ja.
Und auch Entwicklungsprozesse mitzugestalten, die jetzt nicht nur auf Logik oder Verstand basieren, sondern tatsächlich auch fühlbar und umsetzbar sind. Ja,
ja, sehr schön. Ja, danke, danke. Und gib uns doch nochmal so Einblicke in so drei Stationen, die dich hierher gebracht haben, also die dich zu der Frau gemacht haben, die du heute bist. Das heißt, du kommst aus der Wissenschaft, verbindest das Thema Führung und ja auch deine Weiterentwicklungsarbeit mit Führungskräften oder auch mit Personen, die den nächsten Schritt gehen wollen. Was müssten unsere Hörerinnen und Hörer von dir noch wissen? Welche drei Stationen hat es denn da konkret gegeben, die du mit uns teilen möchtest?
Sehr gerne. Aber wenn ich mir so meinen Weg anschaue, ich glaube, es sind eindeutig mehr Stationen als nur drei, die mich in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja schon geprägt haben und mich zu der Frau gemacht haben, die jetzt hier bei dir sitzen darf. Vielleicht fange ich mal ein bisschen früher an. Es war für mich, also mein Studium zum Beispiel, war für mich eine sehr, sehr wichtige Station, weil der Weg damals ganz anders begann als das, was ich ursprünglich geplant hatte. Und zwar wollte ich eigentlich Psychologie studieren.
Mhm.
Und das war wirklich einer meiner größten Wünsche oder mein Traum tatsächlich als Jugendliche, als Kind, Jugendliche, Menschen zu verstehen, Verhalten auch zu begreifen. Und das hat mich eigentlich schon immer unfassbar fasziniert. Ne?
Mhm.
Aber der NC, der stand mir damals im Weg. Das heißt, nach meinem Abitur, ich hatte damals einen NC von 1,7 und der hat nicht gereicht. Und von daher habe ich dann für mich gedacht, okay, was ist denn eine Alternative, nachdem ich den Schock dann überwunden habe? Wie geht's denn eigentlich weiter? Und ich bin dann in die Naturwissenschaften gegangen, also vielmehr in der Biologie gelandet und habe dort eben auf einer ganz anderen Ebene gelernt, wie der Mensch funktioniert. Ja, da geht es natürlich um das Innere, nicht die Psyche, sondern die Genetik, die Biochemie, Ursachen, Wirkungsprinzipien. Und während dieses Studiums habe ich aber auch gelernt, und das ist das, was mich auch mitunter ausmacht, ist selbst zu denken, zu analysieren, auch Muster zu erkennen, Probleme zu lösen, auch ein ganz wichtiges Thema. Und in meiner Promotion, ich habe dann danach noch promoviert im medizinischen Bereich, ging das Ganze noch ein bisschen tiefer. Dort habe ich dann auch, na klar, so Themen wie Durchhaltevermögen, Fokus, strukturiertes Arbeiten und so weiter. Und ich bin aber, und das macht nachher am Ende das Ganze ein bisschen runder, immer wieder auf Führung gestoßen, verschiedene Führungspersönlichkeiten. Gerade auch in der Wissenschaft habe ich erlebt, dass es so viele verschiedene Führungsstile gibt. Manche sind dann eher so inspirierend, manche sind extremst herausfordernd.
Mhm.
Ja, und ich glaube, dort hat sich schon bei mir so ein bisschen die Frage formiert, was macht gute Führung eigentlich aus? Und warum wirkt manche Führung stärkend und andere vielleicht sogar eher bremsend?
Mhm.
Und eine weitere Station, die mich sehr geprägt hat, und da komme ich schon zum Thema Human Design.
Mhm.
Als ich dann vor einigen Jahren auf Human Design gestoßen bin, das war für mich persönlich ein absoluter Wendepunkt.
Mhm.
Wenn nicht der Wendepunkt überhaupt in meinem Leben. Und Human Design hat mich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich tief bewegt. Ich habe verstanden, warum ich funktioniere, wie ich funktioniere, dass ich nicht ständig außen sein muss, mich nicht immer performen oder gefallen muss. Das war für mich damals ein sehr großer Aha-Moment auch. Und ich durfte dann noch ein Stück weit zurück zu mir.
Hm.
Ja, und das war der Start meiner Persönlichkeitsentwicklung. Es war tatsächlich so, als hätte plötzlich jemand so einen inneren Kompass angeschaltet oder vielleicht sogar neu ausgerichtet, kann man auch sagen. Ne? Und ja, für mich Entscheidungen quasi aus dem Kopf heraus nicht mehr zu treffen, sondern vielmehr auch in den Körper, das was zu mir passt. Ne? Und eine weitere wichtige Station war tatsächlich dann auch der Zugang oder der Arbeitsalltag, der mich dann irgendwann in die Industrie geführt hat.
Mhm.
Ich bin dann nach dem Studium in der Industrie gelandet, vielmehr auch im Vertrieb. Also seit über 15 Jahren bin ich dort und dann aber auch der Schritt in die eigene Führungsrolle.
Mhm.
Na, das war dann für mich auch nochmal mitunter ein wichtiger Moment, der mich geprägt hat und zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Und ich war in den letzten 15 Jahren für viele verschiedene Unternehmen tätig.
Mhm.
Genau, und habe dann natürlich auch schon recht früh auch Teams geleitet. Seit über 10 Jahren bin ich in der Führungsposition. Und wenn man täglich mit Menschen arbeitet, dann ist das, dann merkt man, es ist nicht mehr nur der Mensch selber, der die Führung ausmacht, sondern eben auch Umgang mit Zielen, Umgang mit Druck, das Daily Business und wie gehe ich eigentlich damit um? Ja, und so habe ich halt auch Führung auf einem sehr echten, auf einem sehr unschön, teilweise sehr unschön Level kennengelernt. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, hier in den Organisationen dürfen sich Dinge ändern, weil Führung ist halt immer nur the natural leader. Es gibt eben auch Führung, die Risse erzeugt, die Menschen zermürbt, die Energie raubt. Und das ist für mich, und je länger ich in diesem Umfeld bin, je länger ich darüber nachdenke, je länger ich da arbeite, für mich der größte Hebel in einer Organisation, die Führung. Ja.
Genau. Das sehe ich auch. Also Führung ist wirklich ein wesentlicher Duplikator, also von oben nach unten, wenn wir Kaskaden denken oder Hierarchien denken, wo wirklich ganz, ganz viel bewirkt werden kann, dupliziert werden kann. Und das, wie du es gerade genannt hast, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Und leider lernen wir ja alle nicht Führung. Ich bin auch in die Führung gekommen, ohne es gelernt zu haben und habe es dann irgendwie gemacht durch Vorbilder oder Antivorbilder. Und das ist eigentlich da, wo du auch ansetzt. Jetzt danke, danke bis dahin. Und in meinem Podcast Love to Lead möchte ich auf jeden Fall immer wieder auch den Fokus darauf setzen, dass Führung heißt, stimmige Beziehung aufzubauen. Das heißt wirklich stimmige Beziehung. Ja, nicht nur irgendeine Beziehung. Und ich erlebe es oftmals im Coaching, dass dann eine Führungskraft wirklich eins zu eins führt. Also den so, den so, den so. Aber auch das gesamte Team nicht sieht. Das heißt, wenn ich ein Teamlead bin, ist natürlich auch gefordert, dass ich das Ganze zusammenspielen kann. Und da ist natürlich dein Wissen und dein Blick auf Human Design etwas, was nochmal so einen Vorhang anders lüften kann. Also wie könnten wir es angehen? Weil es ist auch das erste Mal, dass ich mit jemandem von Human Design über Führung spreche. Und ich bin total stolz, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt in der Vorweihnachtszeit. Wie bist du denn, Susanne, dazu gekommen, Human Design mit deiner Arbeit und Organisationsentwicklung zu verbinden? Und du hattest es gerade schon gesagt, was ist denn für dich auch gute Führung jenseits all der Modelle, die du auch gerade angesprochen hast?
Und nun eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Neulich hat mir eine Entscheidungsträgerin geschrieben, die regelmäßig meinen Podcast hört. Sie meinte, Barbara, ich mag deinen Podcast total und höre immer gerne in die verschiedenen Interviews zu Leadership. Doch sag mal, machst du eigentlich auch Programme zu Leadership-Entwicklung? Das wäre bei uns im Top-Management wirklich der nächste wichtige Schritt.
Ja, da musste ich erstmal schmunzeln, weil genau das ja seit 25 Jahren mein tägliches Business ist.
Love to Lead ist für mich ein Herzensprojekt, weil es so wichtig ist, an den richtigen Hebeln anzusetzen. Bei der Organisation, bei den Teams und bei jedem Einzelnen. Ich begleite Führungskräfte und Organisationen in Veränderungsprozessen. Als Sparringspartnerin fürs Top-Management, Executive und Agile Coach, Trainerin und Organisationsberaterin im Deutsch-, Englisch- und Spanisch sprechenden Raum. Vor Ort oder auch online. Ja, wenn du also Lust hast, Leadership und Zusammenarbeit in deinem Unternehmen weiterzuentwickeln, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf den Austausch. So, und jetzt geht's weiter mit der heutigen Episode.
Was ist denn für dich auch gute Führung jenseits all der Modelle, die du auch gerade angesprochen hast?
Ja, also Human Design ist gar nicht so sehr zu mir gekommen als Trend. Wenn man sich umschaut, dann ist es doch irgendwo ein Stück weit Trend. Für mich war das eher so viel mehr eine Antwort auf eine Lücke, die ich in den verschiedenen Organisationen, in denen ich war, gespürt habe auch. Ne? Wir arbeiten ja ganz oft an Prozessen. Wir arbeiten ganz oft an irgendwelchen Rollen, Strukturen, aber die eigentliche Transformation entsteht ja nicht, ich sag mal, im Organigramm, sondern im Menschen ja selbst. Und ich hatte selber ja auch Führungskräfte vor mir, die alles wussten, alles konnten, aber sich selbst nicht fühlten und selbst gar nicht kannten, nur im Prinzip das Außen widerspiegelten. Und viele führen eben nur im Kopf, aber nicht im Körper. Und sie wissen, was man tun sollte, aber nicht, ob es für sie selber stimmig ist. Und Human Design gab mir im Prinzip auch Worte für das, was nicht offensichtlich ist, das eher so das Unsichtbare zeigt. Zum Beispiel, warum manche schneller entscheiden und andere länger Zeit brauchen für Entscheidungen. Ja, warum Konflikte entstehen, obwohl ja alle das Gleiche wollen. Oder auch, warum Energie im Team fließt oder auch stockt und plötzlich redet man eben nicht nur über Führung, sondern man verkörpert sie, ne? Und für mich ist gute Führung der Beginn. Also eigentlich beginnt für mich, vielleicht andersrum gesagt, mit der Beziehung selber, mit dem Menschen. Nicht mit dem Prozess, nicht mit irgendwelchen Zielzahlen, die auf irgendwelchen Folien stehen, sondern mit echter Verbindung zwischen den Menschen. Und hier geht es ja nicht darum, um Freundschaften zu knüpfen oder Best Buddy zu sein. Hier geht es darum, eine Basis zu schaffen, deren Fundament ja Vertrauen ist, ne? Und für mich bedeutet gute Führung im Prinzip auch, Menschen zu sehen in ihrer Kompetenz, in ihrer Eigenart, zu verstehen, was braucht der Mensch, um zu wachsen. Weil nicht jeder ist gleich motiviert oder motivierbar, nicht jeder arbeitet gleich und genau darin liegt eben auch die Kunst. Und Führung heißt, ja, einen gewissen Rahmen zu schaffen und auch zu halten, in dem Menschen sich entwickeln können. Und das ist, denke ich,
so. Wir sagen ja immer ganz gerne, führe Menschen so, wie du selbst geführt werden möchtest. Das ist für mich so die goldene Regel und die Platin-Regel. Und ich glaube, da ist Human Design ein wunderbarer Schlüssel. Führe Menschen, wie sie selbst geführt werden wollen. Ja, und damit habe ich natürlich auf der einen Seite meine Selbstreflexion, auch vielleicht mein eigenes Chart erstellt und mache mir aber sehr stark Gedanken, was braucht denn der andere, damit es wirklich zu guter Führung kommt.
Ja.
Wenn du mit Führungskräften arbeitest, wie erklärst du denen, dass du jetzt Human Design einfließen lässt? Weil es ist ja für manche so ein bisschen, wo kommt denn Human Design her?
Ja.
Das ist ja eine neuere, sozusagen eine neuere Astrologie, beinhaltet ganz viele Themen aus der Astrologie, aus der Kabbala, aus unterschiedlichen Dingen. Wie erklärst du das, dass du halt da jetzt nicht die Frau mit der Glaskugel bist?
Das ist eine sehr gute, sehr spannende Frage. Und tatsächlich habe ich mir in der Vergangenheit ganz oft genau diese Frage gestellt, ne? Weil natürlich noch sehr, sehr viele Menschen, und das ist ja auch gar nicht böse gemeint, das ist einfach so gewachsen, sehr bekannt auch sind und natürlich dann der Zugang manchmal für, ich sag mal, neuere Wissenschaften vielleicht auch fehlt, ne? Wenn ich aber über Human Design spreche und dieses System vorstelle, hole ich eigentlich bestenfalls immer die Menschen dort ab, wo der Alltag stattfindet. Bei Entscheidungen, aber auch bei den Themen wie Teamführung oder eben auch Verantwortung. Das sind ja auch wichtige Themen, die jeder kennt, die jeden berührt. Und oft sage ich dann, es hilft dir zu verstehen, wie du als Mensch funktionierst. Kommt schon mal so ein, aha, okay. Ne, da ist man schon mal so ein bisschen, hat man denjenigen ein bisschen eingefangen. Und vor allem auch, wenn man sagt, okay, wie entscheidest du denn? Wie triffst du denn deine Entscheidungen? Oder was stresst dich? Wo hast du Kraft? Wo verlierst du Energie? Warum reagiert jemand auf manche Situationen so und der andere so? Und das passiert uns ja im Alltag ständig, ja, wo wir uns auch wundern und uns aber selbst ertappen, dass wir immer wieder uns selbst in Situationen begegnen, die einem nicht gut tun. Ja, wie darf man da bestmöglichst mit umgehen? Warum ist das so? Warum verschwende ich manchmal meine Energie, meine Ressource? Und damit fühlen sich die Menschen ganz oft abgeholt. Und denn letztendlich geht es um deren innere Mechanik ja ein Stück weit auch.
Ja, klar. Ja, und das ist ja schon so ein bisschen diese Elemente, wo du sagst, ja, ich schaue mal auf bestimmte Situationen und dann ist es also Entscheidungsfindung oder Konfliktsituation oder das Miteinander. Und welche Human Design Elemente sind denn aus deiner Sicht ganz besonders wertvoll für Selbstführung?
Also ich starte immer mit dem Typen. Einfach, weil es jeder kennt, auch aus anderen Modellen, so nenne ich es mal, ja. Und ja, wenn man sich den Typen anschaut, dann schaut man ganz oft auf, ja, wie fließt die Grundenergie? Darum geht es, ne? Wie nutzt du deine Kraft sinnvoll, ohne auszubrennen? So, und dann gucke ich mir auch sehr gerne die innere Autorität an. Das sind so Begrifflichkeiten, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen vielleicht. Aber wie stimmige Entscheidungen? Ist es dein Kopf? Ist der Körper schnell, langsam, brauchst du Zeit für deine Entscheidungen. Und für mich ist es auch ganz wichtig, dass ich mir, ich sag mal so die, ich nenne es mal die Energiezentren anschaut, also da, wo man vielleicht stabiler ist, wo man vielleicht offen für Prägungen ist, wo man eher Druck aufnimmt oder Erwartungen ja stärker wahrnimmt. Das sind so für mich die wichtigsten Elemente, wo ich dann auch tiefer reinblicken kann. Und das hilft schon ganz, ganz oft, da auch die Leute mit abzuholen, die Menschen mit abzuholen, weil dann plötzlich sehr schnell auch Verständnis da ist. Ne?
Ja, sehr spannend. Jetzt hatten wir ja nochmal gesagt, also eines ist ja halt diese Selbstführung, das andere ist das One-on-One, das heißt, wenn ich eine Person führe. Und dann hatten wir ja noch gesagt, naja, wie schwierig ist es denn? Und wir haben das ja auch gesagt, wenn Teams dann zusammenkommen und die wirklich auch sehen, ach, guck mal, er hat diesen Typ, sie hat diesen Typ und dann habe ich noch diesen Energiezentren. Und dann denke ich mir, also wenn wir jetzt schon in eine Beziehung denken, in eine One-on-One, und dann muss ich mir vorstellen, das muss ich auch noch alles berücksichtigen, damit es funktioniert. Ja, damit es gut läuft, damit es rund läuft. Wie erlebst du das denn in Teams, wenn die halt ihre unterschiedlichen Designs kennen? Entstehen da nicht manchmal auch neue Spannungen?
Ja, das ist total spannend tatsächlich, wenn man sich nicht nur das Individuum, sondern die Teams als solches anguckt, vor allem auch, wenn Teams in Projekten zusammenarbeiten dürfen. Und wenn aber Teams mit ihrem Design arbeiten, entsteht oft so eine Art Entlastung, weil man plötzlich ein Verständnis hat. Und die Teammitglieder, die Menschen, die erkennen, okay, zum Beispiel, wow, du entscheidest anders, das ist aber nicht falsch, es ist okay so. Ne? Also dieses von, das, was du sagst, ist nicht in Ordnung, meine Meinung zählt da mehr. Das entfällt natürlich und das öffnet auch Verständnis, senkt aber auch gleichzeitig Konfliktpotenzial und hebt natürlich auch die Wertschätzung füreinander. Das ist ja ein ganz anderer Umgang. Und natürlich entsteht trotzdem Reibungen. Wir sind Menschen. Ja, wir funktionieren ja trotzdem in einem gewissen Rahmen. Aber Reibung ist ja nicht grundsätzlich erstmal schlecht. Sie zeigt einfach nur, was gesehen werden möchte, was man sich tiefer auch anschauen darf. Und wenn wir das bewusst moderieren, auch als Führungskraft, als Teamleiter, als Projektleiter, wie auch immer, dann entstehen auch ganz häufig Teams, die eben nicht nur arbeiten, miteinander arbeiten, sondern auch wirklich zusammenspielen. Und das ist der große Unterschied.
Ja, das ist ja auch in unterschiedlichen Persönlichkeitstypologien, wenn wir sagen, naja gut, da gibt es halt zwei, die ähnlich sind. Und wenn die halt aufeinander eingestellt sind, sagen wir, ja, jemand, der sehr persönlichkeits- oder personenorientiert ist und introvertiert ist, wenn die halt gemeinsam jetzt einen Ausflug machen, dann wird das ja stimmig sein. Und während zwei Machtmenschen das Gleiche machen, dann müssen sich vorher abstimmen, okay, was bestimmst du, wo übernimmst du den Lead, wo übernehme ich den Lead? Das kennen wir auch aus anderen Persönlichkeitstests auch, dass wir sagen, ja, das in der Zusammenarbeit. Und wir sind dann auch schon mal ganz gerne dabei, dass wir sagen, wir schreiben das dann auf unseren Schreibtisch oder was wir denn so sind, dass der andere weiß, aha, das ist jetzt sozusagen meine Ansprache. Da brauche ich jetzt nicht großartig noch vorher ein bisschen Smalltalk. Da kann ich gleich zur Sache kommen, wenn jemand sehr sachorientiert ist. Ja, aber was überrascht denn deine Führungskräfte und deine Kundinnen am häufigsten, wenn du so ihren Chart erstellst und das erste Mal mit denen im Human Design arbeitest? Was sind denn so Aha-Momente?
Also tatsächlich erlebe ich ganz oft, also die größte Überraschung ist ganz oft, wie sehr Menschen ihr eigenes Design oder gegen ihr eigenes natürliches Design arbeiten. Ja, das ist ganz oft so dieses, oh okay, das ist wirklich ein Aha-Moment. Manche haben einfach jahrelang geglaubt, sie müssten zum Beispiel schneller sein oder müssten lauter sein als andere. Oder vor allem auch rationaler, weniger auf die Gefühlsebene. Oh mein Gott, ich darf keine Gefühle zeigen. Das kennen wir ganz oft, ja. Und dann erkennen sie plötzlich, wow, mein Körper funktioniert anders. Aber nicht dieses erschreckende, oh Gott, er funktioniert anders, sondern ein, oh mein Gott, so hat es sich schon immer angefühlt. Ja, und es ist tatsächlich so, als ob sich eine Art innerer Erwartungsdruck löst. Das erlebe ich. Und viele sitzen dann vor mir und sagen dann Sätze wie, ja, das bin ich ja wirklich. Oder auch sowas wie, das wusste ich, aber ich habe es irgendwie nie ernst genommen. Ja, und das ist tatsächlich so, wie als ob dir ein Stein vom Herzen fällt, dass plötzlich Dinge, so wie man sie gefühlt hat, in Ordnung sind. Ja, und das erlebe ich ganz oft.
Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, jetzt erkenne ich das und ich höre das und denke, ja, Gott sei Dank. Und jetzt ich aber vielleicht jahrzehntelang sozialisiert und aber auch vielleicht in meiner Disziplin dahin getrimmt worden, dass ich mich eigentlich gegen meine eigene, ja, gegen mein Design verhalte. Wie begleitest und unterstützt du Führungskräfte dann dabei?
Also,
das ist ja so ein bisschen so eine eigene Verhaltensveränderung, die ich ja dann mich zu meinem Human Design erstmal entwickeln muss und vielleicht mutig sein. Bleiben wir mal bei dem Beispiel von den Projektoren, die auf eine Einladung warten sollten. Ja, und wenn du aber gelernt hast, dass du nach vorne prescht, weil das ja eigentlich als Führungskraft und im Management so sein muss und dich immer verausgabst mit deiner Energie, muss ich ja mein Verhalten, was ich ja bis dahin gemacht habe und was ja auch durchaus erfolgreich war, aber wahrscheinlich energieraubend, wie schaffe ich dann diese Veränderung für mich selber?
Also vor allem, wenn es um, war das jetzt Entscheidungen auch mit angesprochen, gerade wenn es um dieses Thema geht, werden ja Entscheidungen wesentlich leichter, wenn sie nicht mehr nur rational getroffen werden. Und sondern tatsächlich vielmehr in einem gewissen Rhythmus oder in deinem Einklang mit deiner inneren Autorität dann auch passieren dürfen. Also die Entscheidungshilfe, ne? Wir reden immer von der inneren Autorität, das ist die natürliche Entscheidungshilfe. Ein emotionaler Mensch braucht, ich sage jetzt immer mal, so eine gewisse Wellenzeit, dass ja, er muss halt durch gewisse Höhen und gewisse Tiefen emotional durchlaufen, um am Ende eine gute, richtige Entscheidung in einem gewissen Klarheitsmoment treffen zu können. Mhm. Anders sind Menschen, die zum Beispiel, ich sag mal, über die Milz, als Milztyp Entscheidungen treffen. Das sind nämlich die, die just in dem Moment, ja, dann Entscheidungen treffen sollten. Also warten und nachdenken ist für die fatal, weil die sich dann sofort wieder im Verstand befinden und dann eigentlich nur noch Chaos herrscht, ne? Und ein sakraler Typ, das bin ich zum Beispiel, der spürt das im Bauch, so ein ganz klares Ja und Nein. Und das ist immer ganz interessant, weil ganz viele Menschen sagen ja auch, boah, mein Bauchgefühl hat schon gesagt, da stimmt was nicht. Ja, sowas schon im Gefühl oder im Bauchgefühl. Mhm. Wie viele Menschen hört man das sagen? Ne? Und das ist genau das, wovon ich spreche. Und so gibt es eben auch die verschiedenen Entscheidungstypen. Und wenn Führungskräfte das tatsächlich ernst nehmen oder auch Organisationen, Unternehmen ernst nehmen, agieren sie ja gar nicht mehr so sehr reaktiv oder aus einer Angst heraus, sondern aus der Stimmigkeit. Wie fühlt es sich für mich an? Ist es für mich stimmig? Ne? Und das verändert natürlich die Kultur, ganz spürbar.
Ja, sehr schön. Jetzt sind wir schon in dem Thema Embodiment und Energie. Gibt es denn so kleine Empfehlungen von dir, welche Übungen Führungskräfte machen können, um in stressigen Momenten wieder in ihre eigene Energie zu kommen? Gibt es da unterschiedliche, je nachdem, was ich dann für ein Typ bin?
Ja, also ja, tatsächlich kann man da noch mal ein bisschen näher drauf schauen, aber jede kleine Übung hilft natürlich jedem. Also es gibt kleine Übungen, die jedem helfen. Man kann aber auch gezielt natürlich schauen, okay, wo reagierst du mehr drauf, wo reagierst du weniger drauf? Also eine ganz einfache, simple Übung und trotzdem sehr schnell wirksam. Jetzt mal ganz unabhängig von, was steckt wirklich in deinem Design tief drin, sind zum Beispiel Atemübungen. Ne, das ist das Klassische, was man machen kann. Ich meine, man zum Beispiel 3 bewusste Atemzüge, aber die richtig ausgeführt werden. Ne? Denn nicht das Atmen selber ist entscheidend, sondern wie wir atmen. Ne? Und dann führt man zum Beispiel die Füße auf den Boden, Schultern ganz locker nach hinten sinken lassen. Und dann kann man durch die Nase einmal tief durchatmen, bis man merkt, dass sich der Bauch auch hebt. Und den Atem dann einfach mal anhalten für zum Beispiel 3-4 Sekunden. Dann langsam wieder aus dem Mund ausatmen, länger als man eingeatmet hat, 7 Runden zum Beispiel. Und nach 3 Runden merkt man schon, der Körper, der reguliert sich selber, ne, der kommt vom Stressmodus in die Präsenz, der Puls sinkt leicht und so weiter. Das sind so ganz einfache Reset-Übungen für das Nervensystem. Und genau, das hilft dann auch vor schwierigen Gesprächen oder Entscheidungen mit uns.
Ja, das ist ja so unser Vagusnerv, der beruhigt sich dann relativ schnell. Und was wir auch im Yoga machen, also du atmest halt 4 Sekunden ein, hältst es vielleicht nochmal 4 und gehst dann 8 Sekunden raus und hältst es dann nochmal 4. Und diese Übung machst du, bis du wirklich merkst, okay, ich bin nicht wieder runtergekommen. Mhm. Ja, also danke für diesen tollen Tipp. Lass uns doch gerne nochmal in Transformationen und in Organisationsentwicklung schauen. Wo entsteht denn da aus deiner Sicht der größte Hebel, wenn eine klassische Organisation oder klassische Organisationsentwicklung und wie das mit Human Design zusammenwirken kann. Und wie würde sich eventuell eine Organisation verändern, wenn dieses Wissen wirklich ernsthaft integriert wird?
Ja, also für mich ist tatsächlich der größte Hebel dort, wo eben klassische Methoden, die ja auch gut sind, die sich auch bewährt haben, mit Human Design ergänzt werden. Also der Mensch braucht ja Strukturen, ja, und das geben so die klassischen Methoden, diesen Rahmen. Und Human Design kann durch seine Tiefe ergänzen. Das finde ich sehr wertvoll. Mhm. Das bringt halt eine gewisse Selbstwahrnehmung in Veränderungsprozesse, die sonst oft ja nur kognitiv bleiben. Ja. Wenn wir Fragen beantworten, das ist ganz häufig so, dann antwortet ja oft der Verstand. Das, was wir gelernt haben, das, was wir vielleicht antworten sollten, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Human Design bleibt oder ist nicht manipulierbar. Es ist so, wie es ist. Diese Kombination könnte ein sehr, sehr starker Hebel sein. Und wenn Human Design wirklich in den Organisationen ankommt, dann arbeiten Menschen ja nicht mehr gegeneinander. Das hatten wir jetzt schon ganz oft auch gesagt, sondern auch füreinander. Und dann darf der Visionär zum Beispiel Visionär sein oder der Umsetzer darf umsetzen oder der Ruhepol darf dann die Ruhe reinbringen und dann wird Führung auch natürlicher. Das, ja, ich denke, das ist ein sehr, sehr großer Hebel. Und die andere Frage bezog sich auf,
wie sich Organisationen verändern, wenn sie dieses Wissen integrieren, ja.
Also ich denke, dass Organisationen, die das Wissen integrieren, oft Transformation auf unterschiedlichen Ebenen gleichzeitig erleben. Mhm. Es verändert natürlich den Menschen, es verändert Teams, am Ende natürlich auch aber Prozesse und Ergebnisse. Und ja, stell dir vor, Mitarbeitende verstehen, was sie natürlicherweise arbeiten. Also Führungskräfte wissen, wie ihre Energie funktioniert, Teams kennen ihre Stärken und sie haben nicht nur ihre Aufgabenlisten und so weiter. Und letztendlich wird diese Zusammenarbeit klarer. Menschen wissen, wie sie ticken, warum sie unterschiedlich reagieren und so weiter und so fort. Und ein anderer Punkt ist auch Kommunikation. Die wird deutlich ehrlicher, deutlich direkter, im besten Fall mit weniger Flurfunk, vielleicht auch weniger interpretieren, auch weniger schweigen, das ist auch ganz oft, und, weil viele schweigen aus Unsicherheit. Mitarbeitende einer Organisation finden dann vielleicht wieder schneller zur Sprache für Bedürfnisse, aber auch für Grenzen setzen, mal Nein sagen zu dürfen und natürlich auch Verantwortung zu übernehmen und eben auch gerne auch die Verantwortung zu übernehmen. Das spart ganz oft Zeit und auch Energie und wahrscheinlich in den allermeisten Fällen auch Nerven. Ne? Und ja, ein anderer wichtiger Punkt, denke ich, ist auch, dass Teams leistungsfähiger werden.
Ja.
Ja, ohne Burnout, ganz wichtig. Wenn man in seiner Energie bleibt, das auch erkennt, dann kommt man, wird man nicht so viel oder wird man nicht, ich sag mal, Opfer von Burnout. Das hören wir ganz oft leider, ne? Weil Energie verstanden wird. Und niemand muss ja gegen sich arbeiten, gegen seine eigene Energie arbeiten und ist dann wesentlich freudiger und produktiver, ja, in seiner Arbeit. Ja, und all diese Dinge führen letztendlich dazu, dass natürlich insgesamt in den Organisationen Innovation steigt, Kreativität freier wird und sich auch entfalten darf. Ganz oft ein Punkt. Organisationen auch in gewisser Weise resilienter werden. Ja, und wir weniger Fluktuation erleben, weniger Krankheitsausfälle erleben. Und das sind, glaube ich, gerade jetzt in dieser Zeit ganz, ganz wichtige Themen, mit denen sich viele Unternehmen beschäftigen. Und auf der anderen Seite haben natürlich die Mitarbeitenden, wenn sie das alles erleben dürfen, auch mehr Bindungsgefühl, höhere Motivation. Sie engagieren sich stärker für das Unternehmen, bringen Ideen rein, tragen eben auch Verantwortung. Und das ändert natürlich das komplette Klima. Ne? Das ist ganz klar. Und die Performance ist ja auch eine ganz andere. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens.
Ja, und ich denke gerade mit dem Blick in die Zukunft, also wir arbeiten mehr und mehr mit agilen Teams, die selbst organisiert sind, die eine laterale Führungskraft haben. Ja. Und ich glaube, der Blick ist heute ein ganz anderer, auch in die Selbstverantwortung der eigenen Teammitglieder, so dass die halt durch dieses Wissen gestärkt werden und viel besser, also auch agiler, flexibler, resilienter, zukunftsorientierter arbeiten können. Also ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt auch wirklich in diese ja, VUCA-Welt auch zu geben,
ja,
um zu sagen, wie kann ich denn da mit dieser Volatilität, mit dieser Unsicherheit, mit der Komplexität und aber auch das Ambiguo, wie kann ich denn damit dann auch umgehen?
Ja.
Also ich glaube, es ist ein ganz wesentlicher Punkt, darüber nachzudenken. Und ja, jetzt noch eine letzte, also wenn ich auf die Zeit schaue, sie verfliegt und ich könnte mit dir also die ganze Zeit mich noch über dieses wichtige Thema austauschen. Wie hat denn Human Design deine eigene Art zu beraten oder zu begleiten als Führungskraft verändert?
Absolut, total. 180 Grad. Und zwar, weil ich Menschen ja heute individueller sehe. Das ist einfach so. Ne? Oder noch individueller als früher, definitiv. Weil nicht jeder braucht die gleiche Intervention, das muss auch klar sein, ne? Nicht jeder kommuniziert gleich, nicht jeder entscheidet gleich. Ich denke, ich arbeite ein Stück weit feiner und sensibler, aber auch tiefer und letztendlich auch wirkungsvoller. Mit mehr Verständnis natürlich für mein Gegenüber, weil ich auch verstehe, dass ein bestimmter Typ mit einer bestimmten Energie etwas anderes braucht, wo vielleicht aber auch, wo ich auch sehen kann, wo Blockaden sitzen oder auch Glaubenssätze verankert sind. Das ist ja auch ein Thema, was die Leute mitbringen von Haus aus, ne? Und natürlich, und das ist ganz wichtig, wo auch sich gewisses Potenzial versteckt. Ne? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Natürlich als Führungskraft möchte man sowas immer gerne auch wissen für sich selbst, aber auch natürlich bei den Führungskräften. Und all das schafft eben Räume, in denen halt echte Entwicklung stattfinden kann.
Genau. Ja, unsere Zeit, wie gesagt, kommt dem Ende zu. Eine allerletzte Frage habe ich noch für dich. Wenn du jetzt Führungskräften einen Satz mitgeben könntest, der zeigt, wie Human Design die Führungswelt inspirieren, verändern, erleichtern kann, welcher wäre das?
Also Human Design inspiriert Führung, weil es Klarheit und Bewusstsein bringt. Und wer wie denkt, wie entscheidet, wo die Stärken liegen. Aber, jetzt kommt ein kleiner halber Satz noch hinten dran, Selbsterkenntnis ist ja der Anfang. Ja, und wenn ich als Führungskraft weiß, wer ich bin und wie ich funktioniere, dann entsteht meine ganz eigene Führungshandschrift. Und das
Genau, und da sind wir bei diesem Thema, der entwickle deine eigene Führungshandschrift.
Genau.
Susanne, tausend Dank für deine spannenden oder für diese spannenden Insights und diesen Blick hinter, was ist denn Human Design? Und
sehr gern.
Ja, sag mir doch einfach noch was, damit unsere Hörer sich noch sagen, wie inspirierst du dich denn? Was lässt dich denn morgens so richtig freudig aus dem Bett hüpfen, um zu sagen, so, ein neuer Tag. Heute ist sozusagen bei uns in Österreich ein Dienstag, aber eigentlich der Montag, weil gestern Feiertag war. Was lässt dich so raushüpfen und sagen, ja, das möchte ich jetzt?
Also es wäre ja gelogen, wenn ich sage, jeden Tag stehe ich auf und bin super, super happy. Aber ich muss sagen, das wäre schön, wenn das so wäre. Dann fragt mich jeder, welche Tabletten nimmst du? Nein, also tatsächlich ist für mich ganz, ganz, also mir liegt der Mensch tatsächlich sehr, sehr am Herzen. Und wenn ich weiß, dass ich heute wieder Menschen daran erinnern darf, wer sie wirklich sind, das ist das, was mich motiviert. Und ich sie auch dabei begleiten darf in diesem Wachstumsprozess. Das erfüllt mich total, ja.
Genau. Ja, ein großes, großes Dankeschön nochmal an dich, auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr euch bis hierher mit uns zu diesem Thema habt inspirieren lassen. Susanne, wir werden, damit sie auch mit dir Kontakt aufnehmen können, deine Kontakte in den Shownotes verlinken, sodass, und ich bin ganz sicher, dass da Nachfragen kommen, dass dieses Thema wirklich Zeitgeist ist und wir das nach vorne tragen. Du, ein großes, großes Dankeschön an dich.
Vielen Dank an dich.
Dankeschön. Danke. Unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.